Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Dräger.
Herzlich willkommen bei Plus 1. Wir erzählen Ihnen hier in jeder Ausgabe unsere Geschichte der Woche, Geschichten aus dem wirklichen Leben. Für unsere heutige Geschichte der Woche freue ich mich, dass ich den Filmemacher, Biologen und den Grimme-Preisträger Karl Gierstorfer begrüßen kann. Hallo Karl.
Hallo Utz.
Deine Dokumentation We Want You to Live, Ebola, das Virus überleben, die beschäftigt sich mit dem Kampf gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika, genauer gesagt in Liberia. Da bist du während des Höhepunkts des Ausbruchs 2014 hingereist. Heute, zu Zeiten von Corona, schauen viele andere vielleicht auch noch mal ein bisschen anders auf diesen Film, sprechen wir möglicherweise noch drüber. Aber lass uns erstmal in diese Situation zurückkehren. Ebola hat vielen Menschen auch hier weit weg in Europa damals große Angst eingejagt. Vielleicht erinnern sich heute noch Leute an die Bilder der Erkrankten, der Toten, der Helfer in ganz aufwendigen Schutzanzügen. Wie war denn dein Eindruck damals, aus Europa blickend? Wie erinnerst du dich an Ebola?
Bei mir war es so, dass ich gerade eine Dokumentation fertig gedreht hatte. Da ging es um den Ursprung von HIV und sozusagen um die Vorgeschichte der AIDS-Pandemie. Und ich habe da mein Augenmerk gerichtet auf Zentralafrika. Ich war in der Demokratischen Republik Kongo und war da mit Wissenschaftlern unterwegs, mit kongolesischen Wissenschaftlern, Jean-Jacques Muyembe, auch mit Peter Piot, belgischer Virologe, die zusammen damals Mitte der 70er Jahre das Ebola-Virus entdeckt haben, typisiert haben. Somit hatte ich da gewisse Zugänge, hatte auch eine Idee über die verschiedenen Ausbrüche, die ja nie in Westafrika stattgefunden hatten, sondern eher in Zentralafrika, im damaligen Zaire, in Uganda. Und natürlich habe ich auch diese Bilder gesehen und die haben mich sehr, sehr beeindruckt. Auch die Berichte haben mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich wusste natürlich von Anfang an auch, dass dieses Virus auch große soziale Verwerfungen letztendlich hinter sich oder verursachen würde, weil natürlich die Angehörigen sich um die Kranken kümmern, die Ärzte um die Kranken kümmern. Jene, die sich kümmern, werden sich dem Virus aussetzen, werden infiziert werden. Mhm. Und dieser Aspekt hat mich sehr, sehr interessiert. Was macht das mit Gesellschaften, die sehr eng gestrickt sind dort natürlich, mit Familienverbänden und so weiter? Und das wollte ich natürlich verstehen und dann auch dokumentieren. Und das war der ursprüngliche Impuls, warum ich und meine damalige Partnerin Laura Samreifer-Scheid, auch Journalistin, und Kai Kupferschmidt, auch ein Journalist, dann sind wir zu dritt Spätsommer, Frühherbst 2014 nach Liberia, nach Monrovia geflogen.
Vielleicht müssen wir das vielleicht ganz kurz nochmal erklären. Du hattest von dem Kontakt gesprochen, also Ebola ist eine Viruserkrankung, die über Körperkontakt übertragen wird. Lebende und Tote können infektiös sein und die Sterblichkeitsrate ist halt mit über 50% in Extremfällen sogar noch höher, sehr hoch einfach.
Die ist sehr hoch und natürlich werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser halben Stunde, wo wir sprechen, nicht drüber hinwegkommen, das in der derzeitigen Situation mit der Corona-Pandemie zu vergleichen. Also Ebola ist nicht so ansteckend wie das Coronavirus. Es ist leichter, Ansteckungen zu vermeiden, indem man einfach direkten Kontakt zu Erkrankten vermeidet. Und man kann auch Erkrankte identifizieren, weil die einfach so schwer krank sind. Andererseits, wenn man infiziert ist, hat man halt nicht eine Sterbewahrscheinlichkeit im unteren einstelligen Bereich, sondern damals war es weit über 70%. Also diese Gegenüberstellung hilft ein bisschen bei der Einordnung. Also zum einen ist es leichter, sich zu schützen, aber wenn man es hatte, hatte man natürlich potenziell ein viel größeres Problem.
Ich selbst habe damals in dieser Zeit mit einer Partnerin zusammengelebt, die da gerne als Journalistin hin wollte in diese Länder, die betroffen waren. Ich fand es viel zu gefährlich. Es gab wahnsinnige Auseinandersetzungen zu Hause. Schlussendlich wurden dann deutschen Korrespondenten die Einreise verboten, auch wenn BBC und CNN zum Beispiel vor Ort waren. Du hast es einfach so gelöst, du bist dann mit deiner Partnerin dahin gefahren. Aber ich glaube, bei euch gab es auch erstmal eine Auseinandersetzung drüber, oder?
Also es gab eine Auseinandersetzung, was heißt eine Auseinandersetzung, ein intensives Gespräch mit meiner Partnerin, weil ich gesagt habe, ich fahre dahin und dann hat sie gesagt, sie will da mit. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich will die Verantwortung nicht übernehmen, aber das ist natürlich auch die falsche Sicht, weil natürlich sie für sich selber auch verantwortlich ist und es war auch besser, dass wir zu zweit da waren, weil man natürlich auf sich aufpassen konnte. und natürlich auch ein Gegenüber hatte. Also das war die eine Auseinandersetzung. Die andere Auseinandersetzung, muss ich ganz ehrlich sagen, war auch so, dass es unmöglich gewesen wäre, von irgendeinem Sender einen Auftrag zu bekommen. Zum einen, weil natürlich keiner die Verantwortung übernehmen wollte. Zum anderen natürlich, weil auch kaum deutsche Journalisten vor Ort waren. Also von daher gesehen wird es natürlich auch immer ein bisschen schief betrachtet, wenn dann jemand auf Eigeninitiative hinfährt. Jetzt kann man das natürlich auch zweischneidig betrachten. Ich glaube nicht, dass das ein Himmelfahrtskommando war. Eben genau deshalb, weil ich diese Erfahrungen hatte, einen engen Austausch hatte mit Peter Piot, mit Jean-Jacques Muyembe, mit Leuten, die Ebola-Ausbrüche im Zaire, also im damaligen Zaire im Kongo bekämpft hatten. Und die haben natürlich schon klar gesagt, alle, die sich infiziert haben, die hatten direkten Kontakt zu Kranken. Das waren Ärzte, Pfleger, Angehörige etc. Das heißt, man konnte das Risiko schon sehr, sehr minimieren. Im jetzigen Kontext wäre das wieder ganz anders, weil wir alle ja wissen, dass man eine Ansteckung mit dem Coronavirus selbst mit den wirklich Schutzmaßnahmen nicht hundertprozentig ausschließen kann. Das war aber damals anders und von daher war das Risiko auch kontrollierbar und ich bin auch nicht ein Mensch, der unnötige Risiken eingeht. Also ich habe mir das damals schon genau überlegt und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass das auch vertretbar ist.
Und bist dann irgendwann angekommen auf dem Flughafen von Monrovia, der Hauptstadt Liberias. Kannst du dich noch an dieses Gefühl erinnern? Mit all dem, was du wusstest, hat man ja vielleicht doch aber auch noch so durchaus gemischte Gefühle, wenn man da dann wirklich aus dem Flugzeug steigt.
Ja, auch das ist jetzt natürlich viel nachvollziehbarer, weil wir alle haben Outbreak gesehen und wir haben die Dystopien irgendwie gelesen oder konsumiert, die über uns kommen werden, wenn eine Pandemie kommt. Letztendlich haben wir es jetzt alle erlebt. Ja? Und ich glaube, was schon signifikant ist, wenn man es erlebt, wird es sehr schnell zur Normalität. Ja? Es ist dann eben nicht wie im Katastrophenfilm, sondern man gewöhnt sich sehr schnell an diese Situation. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin in Monrovia. Es war nachts, als wir angekommen sind. Wir sind über das Rollfeld gegangen. Da war ein Eimer mit Chlorbleiche, wo man sich die Hände waschen musste. Dann wurde einem das Fieber gemessen und dann standen wir in einer langen Schlange an der Passkontrolle und irgendwann waren wir am Gepäckband und wie es halt so ist, ist da auch ein großes Chaos und mit Abstand halten und so weiter. War es dann auch relativ schnell vorbei. Aber auch dann war es nicht ein panisches Gefühl, weil die Leute ja schon 2, 3, 4, 5 Monate die Erfahrung mit dem Virus hatten. Und natürlich pendelt sich so ein neues Normal ein, ja. Ebola, Ebola,
Ebola, this is Ebola Situation Report on Radio Banga. This is where you get the latest update about the Ebola situation in Central Liberia.
A new normal. Und ich glaube, Situationen, wo große Ansteckungen passiert sind, die hat man schon registriert, die hat man auch vermieden. Und das, was man in irgendeiner Art und Weise von der Normalität hat hinüberretten können, hat man hinübergerettet. Und so war man in der Zwischenwelt, wo sehr viel normal war, aber wo natürlich auch sehr viel im Kopf passiert ist, weil man sich dann schon gedacht hat, habe ich da was angefasst, habe ich mir an die Nase gefasst, habe ich mir an die Augen gefasst. All diese Gedanken waren am Anfang mehr und mehr da und die sind dann aber immer verschwunden. Aber man musste natürlich immer die Balance finden, dass man rational auf das Geschehen blickt, ja, aber sich auch nicht verleiten lässt, dass man unvorsichtig wird, weil, wie ja erwähnt, wenn man infiziert war, dann, ja, dann hatte man einfach eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass man das nicht überlebt, auch als junger, gesunder Mensch.
Du bist dann auch ein Stück weit rausgefahren aus Monrovia und hast bei einer Ebola Treatment Unit, ETU, einem Behandlungszentrum, einen Mann kennengelernt, der in deinem Film eine relativ zentrale Rolle einnimmt, ein sehr bewegendes Schicksal, und zwar ist das Stanley. Stanley Dua, und wir hören ihn vielleicht mal hier in einem Ausschnitt des Films.
Drei meiner Kinder sind im Behandlungszentrum gestorben. Meine Frau auch. Und mein anderer Sohn. Also insgesamt 5. Ich habe keine Familie mehr. Und von all den anderen im Dorf, die sich angesteckt haben, sind die meisten tot. 8 Menschen sind gestorben. Die Leute geben mir die Schuld. Sie sagen, ich habe einen Ebola-Kranken in ihr Dorf gebracht. Also bin ich schuld am Tod ihrer Familien.
Stanley Jua, und du hast ihn in einer Behandlungsstation kennengelernt. Wer war er?
Genau, also die Dynamik war ja damals so im Oktober 2014, dass die Epidemie sich rausbewegt hat aus der Hauptstadt Monrovia und dann Fuß gefasst hat. Also das Virus hat grassiert im ländlichen Liberia, und wir sind dann in den Bong-Bezirk gefahren, das ist etliche Stunden Autofahrt weg östlich von Monrovia. Und ich hatte da Zugang zu einem Behandlungszentrum, ein Ebola-Behandlungszentrum im ländlichen Gebiet. Das wurde ad hoc errichtet auf einem Hügel. Das waren letztendlich mit Pflöcken und Plastikplanen abgesperrte Bereiche, wo Verdachtsfälle getrennt waren von positiven Erkrankten, und wo es nebenan in einem kleinen Waldstück den Hügel runter auch einen extra Friedhof gab für die Verstorbenen. Und alle haben damals in Fragmenten die Geschichte von Stanley Jua erzählt. Und Stanley kam aus einem Dorf in der Region Taylortown. Taylortown war ein Marktplatz, sehr wichtig auch, ein paar hundert Einwohner an so einer Staubstraße gelegen. Und Stanley war im Behandlungszentrum, und es war klar, dass Stanley die Erkrankung überleben würde. Und ich habe auch gehört, dass er im Behandlungszentrum versucht hat, Selbstmord zu begehen, also während er auch besser wurde. Und dann kam der Tag, an dem Stanley als Geheilter, als Überlebender entlassen wurde. Und wirklich in dem Moment habe ich ihn angesprochen und habe ihn gefragt, ob er mir seine Geschichte erzählen würde. Und da ist dieser Ton entstanden, den du gerade abgespielt hast, wo er gesagt hat, dass er erkrankt war. Und dass seine 4 Kinder erkrankt waren und alle verstorben sind, und seine Frau auch. Und dass mehr als ein Dutzend Leute in Taylortown auch an dem Virus verstorben sind, und dass sie ihn beschuldigen, weil er seinen Sohn frühzeitig aus der Quarantäne geholt hätte, was er auch nicht bestritten hat, das hat er auch.
Mein Sohn war nicht krank. Ich bin doch nicht dumm. Ich war beim Ebola-Training. Ich war bei einem Workshop. 3 Tage in Banga. Ich habe keine Anzeichen oder Symptome an meinem Sohn gesehen. Ich hatte keinen Verdacht. Nein, mein Sohn war nicht krank. Er war vollkommen gesund. Hätte ich gewusst, dass er Ebola hat, hätte ich ihn nicht ins Dorf gebracht. Er wäre fortgeblieben.
Was war dein Eindruck? Glaubte der das selbst, was er da sagt?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Natürlich hat er das geglaubt in dem Punkt. Und das ist ja eigentlich das Erschütterndste an Stanleys Geschichte, dass er wusste, dass er was falsch gemacht hat, weil er hat seinen Sohn frühzeitig rausgeholt. Warum hat er das gemacht? Ich glaube letztendlich, dass er es aus Vaterliebe gemacht hat und aus einem Moment der Irrationalität heraus, dass er Panik bekommen hat, dass sein Sohn in Quarantäne war und er wollte ihn bei sich haben. Und so hat er eine Infektionskette losgedreht, weil er seinen Sohn frühzeitig aus der Quarantäne geholt hat, gegen den Willen des Dorfes. Und er hat natürlich selbst den höchsten Preis bezahlt, weil er der einzige Überlebende in der Familie war. Und natürlich sind mehr als ein Dutzend Leute im Dorf gestorben. Auch die hatten Angehörige. Und ich wusste auch von dem Pastor, dass er nicht zurück ins Dorf konnte, weil die Leute im Dorf ihn tatsächlich umbringen wollten. Also da gab es wirklich Leute, die gesagt haben, wenn der Stanley zurückkommt, dann werden wir ihn umbringen, wir werden sein Haus niederbrennen, der kann hier nicht zurückkommen. Er ist verantwortlich für die Tatsache, dass Ebola in unser Dorf kam.
Als ich zum ersten Mal in die ETU gerufen wurde, sollte ich mit Stanley reden, weil er versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Ich fragte ihn, warum. Er sagte, sie geben ihm noch immer die Schuld. Die Leute glauben, er hat den Jungen absichtlich ins Dorf gebracht, damit sie alle sterben. So sehen sie das. Darum ist es Teil unserer psychosozialen Betreuung, mit Stanley und den Leuten zu reden, um zu sehen, ob sie loslassen können. Wir müssen Wege finden, wie sie wieder zusammenleben und Stanley wieder in ihr Dorf aufnehmen können.
Pastor Victor Padmore, der schaltet sich ein und hilft, um zu vermitteln. Du hast den Pastor begleitet auf seinem Weg ins Dorf, ohne Stanley da noch, um mit den Dorfbewohnern zu sprechen. Was war denn dein Eindruck? Wie war denn die Stimmung?
Die Stimmung war eine Stimmung des Traumas, der Verzweiflung, der Leere, der unausgesprochenen Wut. Ich habe dann eine Szene gedreht, wo die Mutter von Stanleys Frau ganz alleine vor ihrer Hütte geweint hat und die Leute haben sie eigentlich geschnitten und gemieden, weil sie ja Teil der Familie war von Stanley und diese Familie über Stanley natürlich beschuldigt wurde, dass sie für all dieses Leid verantwortlich sind.
Was Stanley Jua getan hat, das hat er der Jugend angetan, den Menschen von Bong County, jedem hier in Liberia. Denn jeder Verstorbene wurde seiner Zukunft beraubt. Jeder von ihnen hätte einmal Präsident werden können oder eines seiner Kinder hätte Präsident werden können. Was Stanley hier getan hat, hat er der ganzen Welt angetan.
Jetzt muss ich dazu sagen, dass Taylortown oder die Bewohner von Taylortown aus dieser Perspektive auch in ein schlechtes Licht gerückt werden, was aber nicht so ist. Man muss sich vorstellen, dass dieses Virus mit aller Wucht in Dörfer kam, die relativ abgelegen waren und die von heute auf morgen in eine komplett neue Realität gehievt wurden und wo das Sterben zum einen so sinnlos war, aber was ich ja eingangs gesagt habe, es sind ja die gestorben, die sich umeinander gekümmert haben. Mhm. Ja, es sind ja in den Familien die Leute gestorben, die Kranken gepflegt haben, die Toten begraben haben. Und darin einen Sinn zu erkennen und das zu akzeptieren, ist schwierig. Und ich habe auch in anderen Dörfern gedreht und dort hat man keinen Schuldigen gefunden, so wie Stanley. Und dort hat man das Sterben auch viel bereiter und eher akzeptiert. Aber Taylortown hat in Stanley einen Schuldigen gefunden und hat es natürlich auch überhöht, weil indem man einen Schuldigen hatte, konnte man einen Sinn in der Sinnlosigkeit kreieren oder sehen. Und das war die Dynamik, die ich dann mehr und mehr verstanden habe. Aber der Hass Stanley gegenüber, die Frustration, ich habe eine Szene gedreht mit einem Teenager, der war vielleicht 15, 16, 17, dem seine Eltern sind gestorben und der saß da quasi mit seinen Geschwistern und der Pastor sagt zu ihm, du musst jetzt erwachsen werden. Das ist der Moment, wo du zum Mann werden musst, weil du musst dich jetzt um deine Kinder kümmern und du kannst nicht Stanley nach dem Leben trachten. Und er schluckt richtig seine Gram und seinen Hass hinunter und akzeptiert das dann auch. Und das war natürlich sehr ernüchternd zu sehen oder sehr berührend oder vielleicht auch erschütternd zu sehen, weil auch das muss man im Kontext sehen, es gibt ja überhaupt kein soziales Netz. Also wenn Eltern sterben, werden die Kinder Waisen. Und wenn Kinder Waisen sind, dann müssen sich die nächsten Angehörigen darum kümmern. Die haben aber selber ein Problem, ihr eigenes Leben zu meistern und genügend Geld zu verdienen. Also jeder Tod und jede zusätzliche Belastung ist eine existenzielle Belastung in eh schon einer schwierigen Situation. Mhm. Und das war das Gefühl, als ich mit Reverend Padmore nach Taylortown gefahren bin und wo er relativ robust auch aufgetreten ist und genau das gesagt hat und gesagt hat, ich verstehe eure Wut, ich verstehe eure Trauer, aber das ist nicht der Weg. Der einzige Weg ist Vergebung und dass ihr Stanley vergebt, weil nur so könnt ihr euer eigenes Trauma überwinden und als Taylortown, als Gemeinschaft wieder auferstehen und so werden, wie ihr mal wart.
Und der Pastor, den du begleitet hast, der organisiert eine Versammlung, auf der man sich mit Stanley treffen möchte. Wie kann man sich das vorstellen?
Das muss man sich so vorstellen, dass der Pastor über Wochen, Monate letztendlich Diplomatie betrieben hat, dass er genau wusste, wer ist für Stanley, wer ist gegen Stanley, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass das ganze Dorf zusammenkommen kann in der Dorfschule und dass eine Aussprache stattfindet. Und das hat er organisiert. Mhm. Und ich bin mit dem Pastor dorthin gefahren und ich war in einem separaten Auto. Er hatte aber ein Mikro an und das lief einfach. Und ich habe mir das dann nachher im Schnitt durchgehört. Und irgendwann hat der Pastor zu sich selber gesagt, ich hoffe, das geht gut, ich hoffe, das geht gut. Und er wusste halt nicht, ob die Sam jetzt da wirklich, ob das aus dem Ruder läuft.
We come here because our concern for Terata and the people of this community. And I said to you people from the beginning, we thank God that we can still be here.
Und dann sind alle in der Dorfschule zusammengekommen und dann ging es erstmal richtig hoch her. Da hat eine Frau gesagt, ich, wenn ein Mann wäre, ich hätte Stanleys Hütte schon längst niedergebrannt. Oder ein alter Mann hat gesagt, der Stanley war immer ein Querulant. Der ist schuld an dem. Das ist eigentlich schon absehbar gewesen, letztendlich, dass er Verderben über das Dorf bringen würde. Und die Stimmung war echt gegen Stanley, auch aufgebracht.
Stanley from today of war anywhere you see me, even when I'm on traffic, when you see me, stop me, I will take you.
Und eigentlich ist alles gekippt, als sein bester Freund aufgestanden ist und gesagt hat, Stanley, meine Frau ist gestorben, du warst schon immer ein Querulant, du warst aber auch mein Freund. Und wenn du heute, hat das Bild benutzt, wenn du heute an der Straße stehen würdest und ich würde mit meinem Moped vorbeifahren, ich würde dich trotzdem wieder mitnehmen. Und ich vergebe dir, weil wenn ich dir nicht vergeben würde, dann würde das meine Frau auch nicht wieder zum Leben erwecken und all die Toten von Taylortown. Und dann sind alle wirklich in ein kollektives Weinen ausgebrochen. Es war ein unglaublich emotionaler Moment und Stanley ist dann vor die Gemeinschaft getreten, hat eingestanden, dass er etwas falsch gemacht hat. Und in einer Zeremonie, die der Pastor geleitet hat, die auch sehr ritualisiert war, haben sie dann Stanley vergeben und damit war diese Sache auch beendet, weil sie formal beendet war.
Let us pray.
Und ich fand das sehr eindrücklich, weil es gezeigt hat, dass diese Gesellschaft Mechanismen hat, um mit diesen sozialen Konflikten umzugehen, die teilweise sehr ritualisiert sind, wo jeder auch eine Rolle spielt, so wie der Pastor, der eine große Autorität ist und somit auch man auch diese Konflikte bewältigen kann. Das war etwas, was ich jetzt in unserer Gesellschaft ich könnte das nicht mehr beobachten, weil das haben wir nicht mehr, das gibt es nicht mehr. Und dort war das so und vom Pastor geleitet und das hat dann auch funktioniert.
Du warst im Jahr 2019 nochmal vor Ort, 5 Jahre nachdem du da gedreht hattest, also nachdem du damit angefangen hattest zu drehen, 3 Jahre nach dem Ende des Ebola-Ausbruchs in Guinea, Sierra Leone und Liberia, bei dem mehr als 28.000 Menschen erkrankt sind und mehr als 11.000 starben. Und du hast Stanley noch einmal getroffen. Wir hören mal von ihm bei dieser Wiederbegegnung.
Die letzten 4 Jahre habe ich über mein Trauma nachgedacht. Ein Mann wie ich, zusammen mit meiner Frau, hatte ich alles aufgebaut. Sie hat mir meine Kinder geschenkt. Dann sind sie allesamt gestorben. Ich saß da und dachte, wie soll ich in meinem Alter jemals wieder eine Frau finden, die mir diese Kinder ersetzt? Aber die Menschen um mich herum haben mir Mut gemacht. Sie sagten, blick nach vorne. Nur Gott weiß, warum dir das widerfahren ist. Du wirst wieder Kinder und ein neues Zuhause finden. Meine Verzweiflung von damals, 2015, 2016, habe ich überwunden.
Also er spricht hier von Zuversicht. Wie hast du ihn empfunden und wie ist es tatsächlich für ihn weitergegangen, Karl?
Also vielleicht, Stanley hat immer mit seinem Leben gehadert. Er hat immer sich gefragt, warum hat Gott mich am Leben gelassen? Warum lebe ich und alle anderen sind tot? Und die Cousine hat zu ihm gesagt, dass du lebst, ist deine Sühne, du musst leben. Und ich glaube, er hat das angenommen und eben dann das gesagt, was wir gehört haben. Und er hat sein Trauma dann überwunden und er hat wirklich herzerwärmend eine neue Frau kennengelernt, die selbst Witwe war und 3 oder 4 Kinder hatte. Und er hat sich, die waren ein rührendes Paar, wirklich sehr, sehr innig. So habe ich die beiden gesehen. Sie war eine Marktfrau. Er hat ihre Kinder als seine akzeptiert und hatte die große Hoffnung, dass er mit ihr jetzt nochmal auch eine Familie gründen kann, weil dort natürlich Familie auch sehr, sehr wichtig ist. Und er hat die Hochzeit geplant und er war ein bisschen wieder der alte, das alte Schlitzohr und war gut drauf. Und das hat mich wirklich gefreut, dass er diesen Weg bestreiten konnte oder wieder in sein altes Leben zurückgefunden hatte. Es war leider so, dass ich dann, das war im Januar oder Februar 2019 und im September 2019, ich bin immer mit ihm in Kontakt, hat er mich angerufen und so verzweifelt habe ich ihn selten gehört. Und seine neue Freundin, die er heiraten wollte, hatte einen Unfall mit dem Moped, weil sie da hinten, die fahren immer, also das sind so Moped-Taxis, und die ist verblutet. Und er hat sie wieder verloren und er war jetzt mit ihren Kindern quasi, um die er sich kümmern musste. Und er war ganz verzweifelt. Und ich war jetzt an Weihnachten wieder mit ihm in Kontakt, er hat sich wieder aufgerappelt. Und aus unserer Perspektive ist es fast schon zu viel. Also man kann es gar nicht begreifen, wie viel Leid einem Menschen widerfahren kann. Aus der Perspektive Liberias, auch nach unserem zweiten Besuch dort 2019, muss ich leider sagen, dass es gar nicht so außergewöhnlich ist, weil die Leute dort sterben. Weil sie sterben, weil sie Unfälle haben und es gibt keine adäquate Krankenversorgung, es gibt keine Blutkonserven, es gibt nicht mal genügend Nähgarn, wenn sie Wunden haben, es gibt gar nichts. Das habe ich auch ein bisschen dokumentiert bei meiner letzten Reise und deshalb ist natürlich die Sterblichkeit wahnsinnig hoch und deshalb sind diese Schicksalsschläge auch sehr, sehr groß und deshalb haben die Liberianer auch Ebola schon längst hinter sich gelassen, weil sie ständig ihr Augenmerk auf die Gegenwart richten müssen, weil die Gegenwart sie ständig vor all diese Herausforderungen stellt. Und irgendwie wurde auch die Hoffnung enttäuscht, dass sich nach Ebola die Dinge zum Besseren wenden, weil sie geglaubt haben, dass die internationale Gemeinschaft, die dort war, mit zahllosen NGOs und die amerikanische Armee und Geld hat keine Rolle gespielt, dass sie die Dinge ändern würden. Man muss aber leider sagen, dass das nicht passiert ist.
Hast du das Gefühl, dass du durch diese Erfahrung, die du da gesammelt hast, jetzt die aktuelle Pandemie anders erlebst als dein Umfeld vielleicht?
Also ich drehe ja gerade ein Projekt, eine Langzeitbeobachtung seit vor Weihnachten, Mitte Dezember auf der Corona-Intensivstation oder einer Corona-Intensivstation der Charité, wo die schwersten Fälle behandelt werden. Auf eine Art und Weise ist es auch wieder eine ähnliche Erfahrung, dass sie emotional erstmal sehr, sehr schwierig ist. Weil Leute sterben, weil Trauer ist, weil man unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist. Aber ich habe es immer geschafft, irgendwie es als wahnsinnig inspirierend zu sehen, weil das Dasein auf die Essenz reduziert ist, weil man ganz klar sieht, was ist wichtig und zu was sind Menschen fähig in diesen extremen Situationen. Und man kann so viel Menschlichkeit beobachten. Man darf an so viel Menschlichkeit teilhaben, dass ich das unglaublich inspirierend finde und es mir auf eine Art und Weise auch auf Hoffnung macht. Und ich dann auch wieder sehr viel Sinn sehe und ich dann auch in der Lage bin, dann Dinge zu relativieren. Ich glaube, wir müssen uns jetzt nicht Sorgen darüber machen, ob wir jetzt wieder... Überall hängen Schicksale dran, Schicksale hängen dran, dass die Kneipen nicht auf sind und so weiter und so fort. Aber ich glaube, man sollte diese Zeiten auch nutzen, den Blick auf sich selbst zu richten und zu verstehen, was tatsächlich wichtig ist. Und in unserem normalen, unter Anführungsstrichen, Dasein und Leben sind wir, oder ich zumindest, manchmal so abgelenkt von Banalitäten. Und ich kann es nicht sehen und ich sehe es nicht, weil ich damit nicht konfrontiert werde. Und Liberia definitiv war für mich eine der inspirierendsten Erfahrungen in dieser Hinsicht, die ich je machen durfte. Also so sehe ich das, ohne dass ich natürlich jetzt kleinreden würde, wie brutal und verheerend das für die Leute war. Aber ich habe das auch von sehr vielen Liberianern gehört, wie einer Krankenschwester. Für die waren das alles absolut lebensverändernde Monate, weil sie als Pfleger, Krankenschwestern oder einfach nur als ganz normale Menschen gewachsen sind und gesehen haben, zu was sie in der Lage sind und was sie aushalten können und was sie tun können und machen können. Und ich glaube, aus dieser Hinsicht kann man aus solchen Krisen auch etwas Positives ziehen. Also das ist jetzt nur für mich eine Perspektive. Aber natürlich darf man auch nie vergessen, dass wahnsinnig viele Leben zerstört wurden, Biografien zerstört wurden und Traumas kreiert wurden, wo vielleicht Menschen nie mehr drüber hinwegkommen.
Karl, ich danke dir, dass du hier warst bei uns. Ich verbleibe ein bisschen mit der Frage, wo man deinen Film noch sehen kann, weil ich halte ihn einfach für wahnsinnig empfehlenswert, ohne dir jetzt Honig um den Bart schmieren zu wollen. Aber gibt es den gerade irgendwo?
Ne, müsst ihr bei Arte anrufen und denen sagen, dass sie ihn wieder in die Mediathek stellen sollen.
Und bei allen anderen Medienhäusern auch nochmal.
Ja, genau.
Aber du hast auch eine Website und es gibt einige weitere Filme von dir, die sich durchaus lohnt anzuschauen. Vielen Dank für heute. Viel Erfolg bei deiner Dokumentation in der Intensivstation, die du gerade machst.
Vielen Dank, ja.
Karl Gierstorfer.
Und alles Gute an alle. Ja, okay.
Danke. Ciao. Und nicht nur Karl Gierstorfer, der hat sich hier für das Leben und Erleben in Berliner Intensivstationen interessiert. Auch wir haben das getan. Wir hatten hier die Janette zu Gast in unserem zweiten Plus-1-Podcast. Sie ist Pflegekraft auf einer Intensivstation und hat hier sehr eindringlich und sehr nah von dem berichtet, was sie so beschäftigt in ihrer Arbeit und in ihrem Leben. Auch gerade jetzt unter dem Eindruck von Corona. Hören Sie sich gerne an den zweiten Plus-1-Podcast. Das war es jetzt hier. Mein Name ist Utz Dreger. Passen Sie gut auf sich und andere auf. Machen Sie es gut und bis bald.